1,5 Grad ist etwas, womit die wenigsten Leute was anfangen können, weil das dermaßen abstrakt ist. Die Klimakrise, für mich ist es einfach eines der allerwichtigsten Themen.
Und doch stelle ich fest, dass ich die Debatten oft nicht lösungsorientiert empfinde. Kirchgeflüster.
Alle Menschen haben das Recht auf ihre eigene Meinung, aber nicht auf ihre eigenen Fakten.
Also Ich-Botschaften senden.
Genau, Ich-Botschaften. Mir macht das Angst. Und da wird mir in Kirche zu oft noch von Hoffnung geredet.
Ja, wir halten die Verzweiflung nicht gut aus. Aber dem wirklich konstruktiv Raum zu geben, ich denke, das ist etwas, was wir auch können.
Ja, ich nenne das immer die Karfreitagskompetenz.
Kirchgeflüster. Was dort eigentlich drinsteckt, ist, der Mensch und die Erde, auf der er lebt, gehören zusammen.
Kirchgeflüster, der Podcast der Online-Kirche. Mit Jennifer Scherf und ihren Gästen.
Hallo ihr Lieben, was geht das Autobahntempo die Kirche an? Spinnt ihr jetzt völlig? Total unseriös und ideologisch verblendet? Abschalten, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Verbote, Verbote, Einschränkungen. Ich bin dafür, die Kirche einzuschränken. Wir Autofahrer müssen uns schon genug Blödsinn anhören. Solche Kommentare erreichten die evangelische Kirche in Mitteldeutschland 2019, nachdem sie eine Petition für ein Tempolimit auf Autobahnen mit mehreren Zehntausenden Unterschriften veröffentlicht und eingebracht hatte. Und es ist nur ein exemplarisches Beispiel von vielen zum Thema Klimakrise und wie auch die Kirche damit umgehen kann. Deshalb soll es in der heutigen Folge um das Thema erhitzte Gemüter, warum sind Klimadebatten so schwierig gehen. Für das Gespräch begrüße ich herzlich Lydia Schubert bei mir. Lydia ist 37 Jahre alt, war ein Jahr in Äthiopien, was sie im Hinblick auf globale Gerechtigkeit sehr geprägt hat, war Studienleiterin für globales Lernen an der Evangelischen Akademie in Wittenberg und mittlerweile arbeitet sie als Ehrenamtsbeauftragte im Kirchenkreis Merseburg und ihr Fokus liegt darauf, das Thema Klimakrise in allen Bereichen, Gruppen und Bezügen voranzubringen und dazu hat sie auch ein Nachhaltigkeitsnetzwerk mitgegründet. Lydia, schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank, ich freue mich.
Lydia, statistisch reden heute mehr Menschen über die Klimakrise, als dass sie es nicht tun. Egal ob auf Arbeit oder in der Familie, da ist in den letzten Jahren viel passiert. Die Klimakrise beschäftigt alle in der einen oder anderen Form. Man kommt nicht dran vorbei.
Ja, also dass jetzt wirklich auch Klimawandel ein viel besprochenes Thema ist, ist, glaube ich, ein Verdienst von Fridays for Future auch mit. Also die Finanzkrise damals hatte das Thema Klimakrise, Klimawandel ziemlich überlagert. Das ist jetzt bei der Corona-Krise nicht passiert, ist auch nicht so beim Ukraine-Krieg, sondern vielen ist es klar, dass es irgendwie miteinander zu tun hat. Und ich freue mich darüber, dass man es nicht mehr totschweigen kann.
Vielleicht erzählst du erstmal von deiner persönlichen Anbindung an das Thema und dann, wie du die aktuelle Debattensituation dazu wahrnimmst.
Wie ich selber dazu gekommen bin, das sind mehrere Stationen. Ich glaube, dass ich mittlerweile an einem Punkt bin, also es ist etwas, was mich täglich beschäftigt. Ich kann es nicht ausblenden. Das unterscheidet mich auch, glaube ich, von so einigen Menschen, wo ich merke, dass die Klimakrise nur so eins von verschiedenen Themen ist. Für mich ist es einfach eines der allerwichtigsten Themen. Und das hat, glaube ich, viel mit so Gerechtigkeitsempfinden zu tun, was du ja auch schon gesagt hast wegen Äthiopien, dass es mir persönlich einfach das Herz bricht, weil ich weiß, dass Menschen für uns büßen müssen oder auch für unseren Lebensstil, für die Art, wie wir leben. Stefan Lessenig hat das so gut gesagt, wir leben nicht über unsere eigenen Verhältnisse, sondern über die Verhältnisse anderer. Also im globalen Süden, aber auch auf Kosten folgender Generationen. Also jetzt gerade in Somalia ist ja schon wieder Dürre. Die Dürre ist ein Phänomen, das hat mehrere Ursachen, aber es ist auf jeden Fall so, dass Klimakrise das verstärkt, das Risiko für Dürren. Und es ist schon wieder Ernteausfall und es sind einfach 1,5 Millionen Kinder vom Hungertod bedroht. Und das sind alles Kinder mit ihrem einen einzigen Leben und Eltern, Mütter, die zugucken müssen, wie ihre Kinder verhungern. Und das ist etwas, was mich nicht kalt lässt. Und dann ist es gerade in den letzten Jahren, also so 2018 ist unser Kind geboren worden und es war ja schon auch so ein sehr, sehr trockenes Jahr und dieses Baumsterben mitzuerleben, also rauszugucken, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, ist da ein kahler Baum und selbst wenn ich durch die Aue gehe, da in der Nähe von Schkopau zwischen Merseburg und Halle, selbst in der Aue sind da Bäume abgestorben und vom Harz muss man ja gar nicht reden, wo ich merke, dass mich das persönlich betrifft. das nimmt mich einfach auch emotional mit.
Ja, also ich kann da total mitgehen. Ich höre da jetzt vor allem eben diese zwei Seiten raus bei dir, ja. Also zum einen eben die Verantwortung, die wir nicht nur für uns tragen, und auf der anderen Seite als naturliebende Person, dass man das natürlich mitbekommt. Ich würde auch sagen, jeder redet über das Wetter. Ja, also wir merken alle, das ändert sich in den letzten Jahren. Was ich mich aber frage, ist, wir sehen das. Eigentlich kann man das nicht vermeiden. Es gibt Fakten. Wir kennen die groben Fakten dessen, wie es in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren aussehen wird, wenn es immer wärmer wird. Und doch stelle ich fest, dass ja die Debattenkultur dort sehr zu wünschen übrig lässt. Also wir haben die Fakten, die unterliegen aber oft in Gesprächen, Gefühlen, Emotionen, Zugehörigkeiten. Wie nimmst du das aktuell wahr, die Debattenkultur in Deutschland, und was daran schreckt dich oder was vielleicht bestärkt dich auch, könnte ja auch sein.
Also ich finde es schön, dass auch öffentlich-rechtliche Medien erkannt haben, dass darüber gesprochen werden muss. Also beim Deutschlandfunk gibt es zum Beispiel so eine Rubrik Klima, die gibt's jetzt immer. Ich merke, dass bei den Wetteransagen der Tagesthemen der Tagesschau auch immer mal was zu Klima gesagt wird. Ich merke, dass es stärker in den Nachrichten vorkommt, weil es natürlich, also wir hatten dieses Jahr einfach historisch niedrige Flusspegel, und das ist natürlich eine Gelegenheit, darüber zu sprechen. Und ich merke gleichzeitig, dass Klimawandel immer noch sehr in Richtung Grün geschoben wird, was ich problematisch finde, weil ich finde, es muss ein Thema sein, mit dem sich alle Parteien auseinandersetzen. Ich empfinde da gerade bei der CDU eine große Leerstelle, und es wäre, glaube ich, total wichtig, dass sich die Volksparteien auch damit stärker mit diesem Thema auseinandersetzen, weil es parteienunabhängig werden muss. Also auch der Bauernverband hat ja jetzt wieder gesagt, dass die Ernte wieder unterdurchschnittlich war, die Qualität unterdurchschnittlich. Die Landwirte haben längst auch verstanden, dass es ein Problem ist. Ich beobachte, dass viel so gegen die Grünen gewettert wird, und es ist die Verbotspartei, und gerade vom Bundestagswahlkampf wurde da auch gegenüber Annalena Baerbock einfach krass Stimmung gemacht. Und ich wünsche mir eine Debatte darüber, was ist eigentlich Freiheit? Also die Freiheit, die wir jetzt, den Freiheitsbegriff, den wir jetzt haben, du kannst dir leisten, was du willst, wenn du das Geld dafür auf den Tisch legst. Das ist, glaube ich, eine Freiheit, die wir uns einfach nicht mehr leisten können, und wo auch viele aus der Bevölkerung sagen, nee, da habe ich keinen Bock mehr. Und es gibt ja in Deutschland auch eine Mehrheit fürs Tempolimit, was einfach gegen die Meinung der meisten Deutschen nicht gemacht wird.
Also da haben wir ja auch am Anfang ein paar Zitate gehört, wie diese Debatte innerhalb der Kirche geführt wurde, also mit vielen Beleidigungen. Und das ist das, was ich in den Debatten generell wahrnehme. Und das jetzt egal, ob es jetzt im Kleinen ist, also im Gespräch mit dem Nachbar oder mit der Nachbarin, als auch auf politischer Ebene, dass ich die Debatten oft nicht lösungsorientiert empfinde, nicht gelingend, nicht konstruktiv. Mhm. Es gibt Reizworte, ja, auf die sich die Leute stürzen, Wandel, Grüne, also da kippen Gespräche unglaublich, ja. Oder also wenn du sagst, ja, wenn ich jetzt rausgucke, ich sehe hier einen Baum ohne Blätter, da würde, ja, es ist Herbst, was beschwerst du dich so, ne? Was würdest du dir wünschen in diesen Diskussionen, damit sie gelingen können?
Also ich glaube, wichtig ist, warum es dann auch oft so eskaliert. Da liegt daran, dass es viel mit Selbstverständlichkeiten im Alltag zu tun hat. Es liegt daran, dass es einfach ein sehr großes Thema ist, also ein weltweites Thema, das eben aber auch jede Person einzeln betrifft, sehr unterschiedlich. Und es hat halt was auch mit Identitäten zu tun. Also wenn ich Männlichkeit davon abhängig mache, ein großes Auto zu fahren und jedes Wochenende ein großes Steak auf den Grill zu hauen, dann muss ich jetzt damit rechnen, dass das hinterfragt wird, weil es einfach für die Allgemeinheit einen Preis kostet, der in dem Preis des einzelnen Guts nicht abgebildet wird. Das ist eigentlich noch viel zu billig für das, was es anrichtet. Und das sind einfach Selbstverständlichkeiten, die wir jahrzehntelang gelebt haben. Also meine Großeltern nicht und meine Urgroßeltern schon gar nicht, aber so in meiner Elterngeneration, da ist das eine Selbstverständlichkeit, und auch teilweise noch in meiner Generation. Und deshalb tut es weh, darüber zu sprechen, weil es liebgewonnene Eigenschaften sind, weil das zum Teil mit Bequemlichkeit zu tun hat und mit Macht auch und mit Status und eben auch mit Identität. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir stärker auch auf Gemeinsames gucken. Also es ist so, dass in Deutschland die meisten Menschen den Umweltschutz wichtig finden. Und das ist eines der wichtigsten Themen für die meisten Deutschen. Und das ist zum Beispiel etwas, also wenn ich jetzt predige und ich kenne die Gemeinde nicht, was bei mir oft vorkommt, dann versuche ich das Wort Klimaschutz nicht zu verwenden, weil ich weiß, gerade in konservativen Kreisen wird es sehr stark mit Grün verbunden, sondern ich sage dann eben Naturschutz, weil ich weiß, darauf können wir uns eher einigen. Und ich hatte da ein richtig schönes Erlebnis mit einem älteren Mann, bei dem ich niemals so gedacht hätte, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben. Aber der hat mir erzählt, er war im Harz und der war ja schon als Kind. Und jetzt war er wieder dort und wollte halt spazieren gehen in der Pause. Und dann hat er gemeint, dann sei da kein Wald mehr gewesen. Dann hat er einfach gesehen, das ist alles abgestorben beziehungsweise abgeholzt. Also ich konnte das so gut nachvollziehen, weil es gibt manchmal so einen Punkt, da kann man nicht mehr dahinter zurück. Wenn man einmal so emotional betroffen war, dann kommt man hinter diesen Punkt nie mehr zurück. Und der hatte den halt auch überschritten sozusagen und hat gesagt, er hat jetzt erkannt, dass wir was machen müssen. Und das fand ich so schön, dass wir Gemeinsamkeiten finden können, obwohl wir sonst nicht so viel gemeinsam haben.
Und das ist ja auch genau das, was wir uns eigentlich von den Debatten erhoffen, ja, also persönlich zu erreichen.
Genau.
Dass wir alle verstehen, Klimakrise hat was mit mir zu tun, hat was Richtig. Mit dir zu tun, hat was mit uns zu tun. Das macht was mit uns. Und du hast ja jetzt schon erste Strategien auch genannt, ja, also gewisse Reizworte. Einfach, damit die Gespräche nicht schon von Anfang an abbrechen, zu vermeiden. Einfach, um eine Debatte in Gang zu bekommen. Gibt's noch mehr Strategien, die helfen, dass Gespräche sachlich bleiben oder zumindest nicht total emotional abdriften, konstruktiv bleiben können?
Also erstmal beim gemeinsamen Beginn. Und was ich ganz wichtig finde, das hat ja von der Struktur her, finde ich, sowas schon von einem Missionierungsgespräch. Also manchmal geht man in so ein Gespräch rein und hat irgendwie über WhatsApp oder Facebook oder so schon mitbekommen, die oder der denkt so und so und ich muss da jetzt irgendwie die oder den überzeugen. Das sind keine Gespräche auf Augenhöhe. Ich finde es wichtig, in solchen Gesprächen bei mir zu bleiben, zu sagen, mir macht dieses und jenes konkret Angst. Also bei mir sind es zum Beispiel dieses Baumsterben. Das ist etwas, was beobachtbar ist. Das ist etwas, was ich sozusagen auch belegen kann. Das ist nicht etwas, was so abstrakt ist. Wenn ich jetzt sage, mir macht es Angst, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht schaffen, dann ist das etwas, womit die wenigsten Leute was anfangen können, weil das dermaßen abstrakt ist. Aber wenn ich mir überlege, an dieser ganzen großen Klimakrise, was ist das eigentlich, was mir echt Angst macht und wofür will ich mich da einsetzen, dann kann ich das auch viel stärker und besser an andere vermitteln, weil es ist ja einfach mein Herzensanliegen.
Also, Ich-Botschaften senden.
Genau, Ich-Botschaften, mir macht das Angst. Und wie ist es denn da mit dir?
Ja, so. Genau, also dass ich quasi auch formuliere, was macht mir am meisten Angst? Und ich würde tatsächlich auch mit Menschen im Raum vielleicht sammeln. Was betrifft dich? Wovor hast du Angst? Und dann kommt vielleicht auch nicht unbedingt Angst vor der Klimakrise selbst, sondern vielleicht auch vor dem, was zur Umsetzung und zur Prävention helfen soll. Und dann kann man über diese Ängste reden, aber dann sind sie nicht so verschachtelt und kommen so polterig raus und unkontrolliert. Genau, also nochmal kurz, um zu bündeln, Reizworte vermeiden, Ich-Botschaften aussenden. Was ich auch nochmal gelesen habe, was ich ganz spannend fand, von der Klimakrise sprechen anstatt vom Klimawandel, weil es die Dringlichkeit verdeutlicht. Und was ich ganz toll fand, das hattest du uns auch für die Themenwoche, die dieser Podcast-Folge vorlief, schon zugeschickt, nach Möglichkeiten von gelingenden Beispielen suchen. Schon statt nur. Schon jeder Dritte redet davon, nicht mehr nur jeder Dritte. Das sind so erste Ansätze. Gibt's da noch mehr von dir an Strategien?
Also wie gesagt, ich würde versuchen, nicht in ein Gespräch mit einer Strategie zu gehen. Also dieses, sondern ich würde tatsächlich versuchen, zu hören, was ist denn das, was dir Sorgen macht? Mir macht das Sorgen, so, ne? Und wenn wir da sozusagen so offen sind, darüber zu sprechen, dann sind wir ja auch schon mal weit. Und dann würde ich auch keine Angst haben vor Fakten, falsch wiederzugeben oder so. Ich finde es wichtig, sich mit Fakten intensiv auseinanderzusetzen. Es hilft aber nichts, wenn man darüber jetzt nicht sprechen will, einfach aus Angst, dass man irgendwas Falsches wiedergibt. Also es ist für mich wichtig, dass ich Fakten kenne, also dass ich zum Beispiel weiß, der Klimawandel ist etwas, das ist jetzt schon messbar. Es ist nicht etwas aus Prognosen, sondern es ist tatsächlich messbar. Gleichzeitig ist so dieser Faktencheck auch wichtig, mich vor zu viel Angst zu bewahren. Also nicht an allem ist ja der Klimawandel schuld. Wenn jetzt eine Hungersnot in Somalia droht oder im Jemen, dann ist das nicht nur Klimakrise, sondern da ist noch sehr viel, was wir tun können, bessere Strukturen schaffen, zum Beispiel eine bessere Infrastruktur, dass Hilfsgüter besser verteilt werden können und so weiter. Das kann man so auseinanderdröseln und dann kann man gucken, ah ja, der Klimawandel oder die Klimakrise verschärft total viel und gleichzeitig können wir auch ganz viel anderes tun. Und
darf ich dazu mal kritisch einfragen? Also definitiv, alle Strategien, die wir auch entwickeln und die wir jetzt ja auch besprochen haben, sind ja letztlich dazu da, damit wir dann über Fakten sprechen können. Ja. Nicht total emotional aufgeladen, sondern vielleicht entladen, sodass wir dann konstruktiv drauf schauen können. Jetzt habe ich aber doch an der Stelle die Frage, laufen wir dann nicht Gefahr, in diesen Gesprächen wieder Scheindebatten oder Nebendebatten laufen zu haben und plötzlich geht es nicht mehr um die Klimakrise? Also das wäre schon auch ein Punkt für mich, weil das erlebe ich auch, selbst dort, wo es gewillt ist, dass wir uns ganz schnell in Nebenschauplätzen ersetzen, in Anführungszeichen. Das sind ja alles wichtige Schauplätze, aber dass wir uns da wieder in anderen Gesprächen verlieren. Ja, aber man müsste ja eigentlich noch das und Klimakrise ist wichtig, aber wir müssten ja viel mehr daran und das ja auch noch. Da merke ich gerade, wenn ich dir zuhöre, dass ich doch eher wieder Sorgen kriege, ah ja, aber kippt's dann nicht und dann reden wir wieder doch nicht über die Klimakrise, weil wir es nicht aushalten können oder wollen?
Also wie ich damit umgehe, ist so, dass ich dieses, was ist jetzt Klima und was nicht, das hilft mir, mich zu sortieren. Was ist Klimawandel, was ist kein Klimawandel? Und dann kann ich sozusagen sortiert in diese Gespräche gehen.
Okay, also da ging es dir jetzt vor allen Dingen auch um die Vorbereitung solcher Gespräche. Aber innerhalb der Gespräche würden wir dann schon versuchen, am Thema Klimakrise zu bleiben und eben nicht zu sehr auf die anderen
Also innerhalb dieses Gesprächs würde ich dir jetzt sagen, also ich sehe, dass die Bäume sterben. Mir macht es total Angst. Ich weiß, dass die Hitzetage sprunghaft angestiegen sind. Also im Nationalpark Hainich, das habe ich extra auch nochmal rausgesucht, war das in der Zeit von 1950 bis 1980 waren 3 heiße Tage im Jahr normal. 3, also das sind Tage über 30 Grad. 2019 waren es dann 19 heiße Tage. 2018 sogar 29. Also von 3 auf 29, das ist fast das Zehnfache. Ja. So, also dann bleibe ich bei den Bäumen, da bleibe ich bei dem, was mir Angst macht. Dann kann ich auch erzählen, dass ich selber Bäume gieße, also in Halle, und dass ich da mit dem Menschen vom Grünflächenamt einfach auch Kontakt habe, die mir erzählen, in Halle sterben gerade mehr Bäume als nachwachsen. Also ich finde es wichtig, dann bei dem Thema zu bleiben, das mich angeht, also mir zu überlegen, was ist das bei mir und sich da gut auszukennen und zu gucken, ich möchte, dass sich da was ändert.
Also nicht das ganze Fass aufmachen, sondern im Zweifelsfall konzentriert mal an einem Thema arbeiten, womit die Menschen, die dir gegenüber sitzen, auch was anfangen können.
Und im Zweifelsfall auch, es gibt so weniger als 20 Worte, womit man das Problem beschreiben kann. Also es ist real, es ist menschengemacht, der Großteil ist von Menschen verursacht, es ist problematisch und Wissenschaftler sind sich einig, wir können noch etwas tun.
Ja.
Also das ist so die Basis, von der aus ich reden würde. Und dann kann man ja auch verhandeln, was ist jetzt wichtiger, was ist nicht wichtiger. Aber sich immer wieder an diese Basis zu erinnern, ist, glaube ich, wichtig.
Und sie birgt dann die Dringlichkeit und auch vielleicht die Verzweiflung, die viele spüren und gleichzeitig die Hoffnung, es ist vielleicht doch noch nicht zu spät. Ja, also Lydia, wir sind jetzt sehr in der Debattenkultur aktuell angekommen. Was mir viel begegnet ist, auch im Gemeindekontext, auch in der Kirche, ist eben dieses, warum müssen die Deutschen sich immer, warum müssen wir alle retten? Also wenn es meine Kinder nicht betrifft, wenn du mir jetzt sagst, so muss ich mir keine Sorgen machen, meine Kinder werden genug Essen auf dem Tisch haben, warum dann eigentlich jetzt Verzicht und da Einschränkungen und hier Einschränkungen. Also wir reden ja, du bist ja auch in der Kirche angestellt, ich bin auch als Pfarrerin natürlich tätig, wir reden ja nicht im luftleeren Raum von Klimadebatten. Und als christlicher Mensch, als christliche Frau, habe ich einfach einen Anspruch an auch meinen Gesprächspartner, an meine Gesprächspartnerin, das fällt mir auf, wo es mir sehr, sehr schwer fällt, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der überhaupt kein Interesse an einer globalen Vernetzung hat, ja, in jeglichem Denken und eben auch, was die Klimakrise betrifft. Zum einen würde mich mal interessieren, begegnen dir solche Menschen auch? Wie gehst du mit ihnen um? Und zum anderen würde ich gern gleich nochmal mit dir einen Ausblick tatsächlich auf unseren Glauben, auf unsere Theologie. Warum ist es gerade in der Kirche auch wichtig und für Christenmenschen wichtig, dieses Thema anzugehen?
Das begegnet mir total. Gerade auch, weil wir, was ich ja schon auch mehrmals gesagt habe, in dieser Position sind, dass wir nicht die Leute sind, die es am meisten betrifft. Trotzdem sind wir eben die, die einen sehr starken CO2-Ausstoß pro Kopf haben. Also wir sind bei ungefähr 10 Tonnen pro Jahr und wir müssten ungefähr auf 1 bis 2 kommen, dann wäre es verträglich. Das heißt, wir haben einfach auch eine sehr hohe Verantwortung, das ist das eine. Und wir haben einfach eine gewisse Klimaschuld, sage ich mal, weil wir natürlich schon sehr viel länger als Schwellen- oder Entwicklungsländer fossile Energien verbrennen und dadurch uns auch einen enormen Wohlstand geschaffen haben. Und von dem sind wir jetzt aufgerufen abzugeben, beziehungsweise diesen zu nutzen, um eine Transformation zu schaffen. Und ich glaube, wenn so ein Industrieland wie Deutschland so eine Transformation schafft, ist es natürlich auch ein Anreiz für Schwellenländer, Entwicklungsländer zu sagen, wir versuchen das auch so. Aber diese Verhandlungen, also die sind ja auch auf politischer Ebene total zäh, weshalb diese Klimakonferenzen auch einfach so oft so sind, wie sie sind.
Ja, und es setzt eben den Willen voraus, etwas verändern zu wollen über den eigenen Tellerrand hinaus. Und das ist eben genau das, wo ich mich frage, können wir das fordern? Also können wir das mindestens in kirchlichen Räumen fordern? Ist das nicht vielleicht auch unsere Aufgabe, dass wir als Kirche genau das schaffen, Räume für gelingende Diskurse, wo wir aber eben als Selbstverständlichkeit sagen, die globale Perspektive ist entscheidend für unser Denken und für unser Handeln. Wir können von uns sprechen, wir senden Ich-Botschaften aus, wir können natürlich darüber reden, was vor unserer Nase passiert, müssen wir. Und gleichzeitig finde ich es unerlässlich in der Kirche klar zu sagen, die globale Vernetzung ist das, wo wir raufgucken müssen. Wir haben eine Verantwortung. Richtig. Und wir haben gerade auch in unserer Freiheit eine Verantwortung. Und da würde ich gerne mit dir nochmal auf so die Basis dessen schauen, wie wir das auch den Menschen vermitteln können, nach innen und nach außen. Ja, also wer jetzt schon ein paar Podcast-Folgen von uns gehört hat, weiß, ich bin keine Person, die sagt, die Bibel ist unmittelbar das Wort Gottes. Finde ich sehr, sehr schwierig, also sich andermaßen zu wollen, Gott in den Händen halten zu können oder sein Wort. Gleichzeitig schaue auch ich dort gerne rein. Es ist für mich eine Grundlage, es ist für mich Reibefläche, es ist aber auch Orientierung und Halt für mich an vielen Stellen. Und ich finde, dort gibt es einen wunderbaren Satz in den Psalmen, das sind so die ältesten Gebete. Und da gibt es diesen Satz, fruchtbares Land wurde zur salzigen Steppe, denn seine Bewohner waren böse. Also klingt jetzt erstmal schwierig, aber was dort eigentlich drinsteckt, und das finde ich schön, ist, der Mensch und die Erde, auf der er lebt, gehören zusammen. Und unmittelbar, so wie der Mensch sich verhält, so wird es ihm die Erde zurückgeben. Ihm selbst oder der Generation nachfolgend. Und ich finde, das ist sowas, was wir durchaus nochmal verinnerlichen dürfen. Gleichzeitig natürlich in der Schöpfungsgeschichte, dass wir den Garten Eden, ich würde das jetzt mal weiten auf die Erde, also das Land, das uns gegeben ist, bebauen und bewahren sollen. Was sind so deine Grundlagen, warum wir vielleicht gerade auch in der Kirche nochmal anders reden dürfen, sollten, müssen?
Also das, was du gesagt hast mit über den eigenen Tellerrand gucken, da fällt mir ein, dass das in der Gemeinde, in der ich jetzt privat bin, sozusagen nicht beruflich, wenn ein Kind getauft wird, dann wird das sozusagen überhaupt jemand getauft wird, wird die Person dann nach der Taufe so der Gemeinde vorgestellt, so das ist jetzt deine Gemeinde und das ist jetzt euer neues Gemeindeglied und so weiter. Es geht ja aber darum, dass wir in eine weltweite Christengemeinschaft, also dass wir da dazu gehören. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit.
Ja, auch ein sehr schönes Bild, absolut. Ja.
Total. Und es ist einfach nicht so.
Ja.
Und es sollte aber so sein, weil wir auf kein Glied verzichten können. Und das ist Verrat am Leib Christi, würde ich ganz scharf so formulieren, wenn uns das überhaupt nichts ausmacht, sondern es ist ja weltweit gedacht. Also das ist zum Beispiel etwas, das würde ich darauf antworten, jetzt im christlichen Kontext.
Ja.
Ne?
Ja.
Oder was du gesagt hast mit der Zusammenhang von Mensch und Natur. Es gibt ja dieses schöne Wort in Genesis 8, solange die Erde steht. soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und es wird mir dann auch oft gesagt, ne, so, ich soll doch mehr Gottvertrauen haben.
Da brauchst du nichts machen, ne? Der regelt das doch, hat er doch zugesagt.
Der hat mir das versprochen und uns hat er das versprochen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, für mich verliert dieses Wort, das mir immer sehr wichtig war, das verliert für mich an Trostkraft, weil ich sehe, dass es eben ins Wanken gerät.
Und in Inaktivismus, ne, mündet.
Ja, ja, erstens das, ja, aber es verliert aber auch einfach an Trostkraft. Und auch dieses, was wir jetzt zum Erntedank gesungen haben, er sendet Tau und Regen, das ist ja manchmal einfach nicht mehr der Fall. Und Gott ist es aber nicht, die das verhindert, sondern es sind ja wir Menschen, die es verhindern. Und da wird so ganz eigenartig Gottes Handeln und menschliches Handeln zusammengemischt. Und da kommt dann danach raus, ich soll mich auf Gott verlassen, der wird es schon richten.
Ja, habe ich tatsächlich auch. An der Uni gab es auch Personen, die der Meinung waren, was sollen wir uns jetzt Gedanken machen, ob wir hier, woher unser Papier kommt oder dies und jenes. Es ist sowieso, also erstens gehen wir sowieso alle, es geht den Bach runter und am Ende müssen wir uns, wird der Herr uns retten. Und also es gibt immer verschiedene Gründe, wie man sich auch aus Aktivismus und Engagement und Verantwortung ziehen kann.
Und warte kurz dazu noch, weil ich finde dieses Argument echt total interessant, weil es ja nie in die Richtung gebraucht wird, es geht ja sowieso alles den Bach runter und es gibt ja sozusagen noch einen Planeten B, also die neue Welt bei Gott.
Ja.
So, wenn man es wirklich glauben würde, also dann wäre es ja wirklich auch egal, wie man jetzt hier lebt. Also dann kann man ja gleich sagen, okay, na dann kannst du doch auf alles Mögliche verzichten. Also dann kannst du doch ein ganz klimafreundliches Leben leben, denn es kommt ja das andere Leben.
Das heißt, aber jetzt, so, nee, wird, ja, jetzt verstehe ich
so wird ja das Argument gar nicht benutzt, weißt du?
Nee, nochmal.
Also es wird ja gesagt, es ist egal, was wir tun, es geht alles den Bach runter. Und es kommt ja aber auch das Gericht Gottes und es kommt eine neue Welt. So. Und dann wird es uns aber richtig gut gehen.
Ja.
So.
Ja.
Und dann denke ich immer, wenn du das wirklich glaubst, so, dann kannst du doch jetzt auch sozusagen zum Erhalt dieser Welt beitragen.
Also du drehst es um.
Ja,
also
genau.
nicht, also für dich wäre das, selbst wenn du das denkst, also selbst, ne, also wenn du das glaubst, wir glauben das ja auf die eine oder andere Art und Weise als ChristInnen in der Regel, dann würdest du nicht sagen, dass das in Inaktivismus führen kann, sondern gerade dazu, dann gib dir doch Mühe in dem Hier und Jetzt für das, wie wir hier leben und wie alle, kannst du doch auch was tun.
Richtig. Aber so wird es ja nie verwendet. Es wird ja ständig nur als Argument dafür verwendet, nichts zu tun.
Ja. Also es ist halt diese Vertröstung, ne? Also das ist mir hat das nie gereicht, ja? Also mich zu vertrösten, irgendwann ist da eine Welt. Mhm. Und ich finde tatsächlich auch, wenn wir mal auf die biblischen Grundlagen schauen, gibt es das die Bibel nicht her, würde ich mal sagen. Ja? Also ich finde, da sind so spannende Dinge drin. Zum Beispiel, wenn man ins Markus-Evangelium guckt, so das ist jetzt, die Evangelien sind die Bücher, die von Jesu Leben berichten. Also wir würden heute vielleicht Biografien dazu sagen. Dort hören wir, verkündige das Evangelium aller Kreatur. Ja, also wir hören nicht, verkündige das allen Menschen. Und auch an dieser Stelle jetzt so ein Missionsgedanke und dieses Wort ist sehr schwer behaftet. Aber wenn wir jetzt mal Evangelium als das Urchristliche verstehen, als das, was Gott uns mitgegeben hat, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott, dann schließt das hier schon mal an dieser Stelle plötzlich nicht nur die Menschen ein, sondern mindestens auch die Tiere.
Ja.
Und wenn man Pflanzen als lebendige Wesen bezeichnet, eben auch die. Also auch hier im Neuen Testament, was ja ganz verpflichtend für viele Christenmenschen ist, ganz klar, der Auftrag, es geht nicht nur um dich. Und dann eine Stelle, die mich immer wieder fasziniert, ist das Sonntagsgebot. Ja, also, dass wir einen Tag in der Woche ruhen sollen. Mhm. Also, was für eine wunderbare Burnout-Prävention da uns eigentlich mitgegeben ist. Und dann ein Sabbatjahr. 6 Jahre sollt ihr eure Felder bestellen, eure Weinstöcke beschneiden und den Ertrag einsammeln. Aber jedes 7. Jahr muss das Land ruhen. Also muss das Land ruhen. Ne? Also nicht sollt ihr ruhen lassen, sondern das Land muss ruhen. Also diese Erkenntnis schon in so alten Texten, ja, wie eng da die Zusammenhänge sind. Also ich finde eigentlich, sage ich jetzt mal so provokativ auf den Punkt gebracht, als Christenmensch kann einem Klima, Umwelt, Naturschutz nicht egal sein. Punkt. Darf einem, ne? Schärfer, darf einem das nicht egal sein. Punkt.
Ich kann mir das eben nicht vorstellen, wie das überhaupt geht. Aber ich stelle es auch immer wieder fest, also dass es bei ChristInnen in meinem Umfeld so ist, die schlicht Fakten leugnen oder die an Wunder glauben, in dem Sinn, Gott wird ein großes Wunder tun oder eben, es muss eben alles dem Gericht zugeführt werden. Ne? Und dann sage ich eben dieses, was wir vorhin auch schon hatten, es ist ja nicht so, dass die Klimakatastrophe etwas ist, was über die Welt hereinbricht und dann trifft es alle gleich stark, sondern wir muten diese Apokalypse eben anderen zu. Und das ist für mich absolut gegen das, was Christus gelebt hat oder auch das, was ich aus der Bibel als ein gutes Leben herauslesen würde.
Ja, da würde ich jetzt gerne nochmal den Sack zumachen. Was ist die Aufgabe der Kirche, wenn wir von Klimadebatten und von gelingenden Klimadebatten sprechen? Also ich habe schon von Räume öffnen gesprochen, in dem aber eben Rahmenbedingungen klar sind, wo wir uns ernst nehmen, wo wir auch erstmal Raum für Gefühle schaffen und doch auch Fakten sehr deutlich benennen können. Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen. Also, dass Kirche sich umso mehr überlegt, welches Auto fahre ich, bis zum Heizen von Kirchräumen, Beschaffungsrichtlinien, Bau, was ist nötig, womit baue ich, wen beauftrage ich wie. Machen wir auch schon. Also, ich will gar nicht sagen, dass wir das nicht tun. Ich finde durchaus, dass Kirche auch schon vieles in der Thematik vorangebracht hat. Was würdest du dir von deiner Kirche wünschen?
Also, das, was du gesagt hast mit dem Raum für Gefühle, das finde ich zum Beispiel eine wichtige Sache. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich jeden Tag denke, ja, das schaffen wir, so eine sozial-ökologische Transformation, sondern das ist auch viel Verzweiflung. Das sind auch depressive Phasen, Tränen und Wut und Angst. Und gerade um fähig zu sein für Debatten und das ist ja in der Demokratie einfach nötig, auch über seine eigene Bubble oder über ihre eigene Bubble hinaus Menschen zu gewinnen für Anliegen. Um überhaupt fähig zu werden für Gespräch, finde ich, muss man das auf anderen Ebenen bearbeiten, diese Gefühle. Und da wird mir in Kirche zu oft noch von Hoffnung geredet, also von Ostern quasi, ohne Karfreitag erlebt zu haben.
Wir halten die Verzweiflung nicht gut aus. Das ist so wie in allen, also in allen gesellschaftlichen Formen, schnell Hoffnung, schnell positive Botschaften, Verzweiflung und wirklich Angst, konstruktiv Raum zu geben, sage ich mal. Angst wird ja heutzutage leider auch stark instrumentalisiert, aber dem wirklich konstruktiv Raum zu geben und es auch auffangen zu können und aushalten, manchmal einfach nur aushalten zu können, das stimmt. Ich denke, das ist etwas, was wir auch können sollten.
Ja, ich nenne das immer die Karfreitagskompetenz.
Ja, genau. Also wer hat die, wenn nicht wir, ne, als Kirche? Genau. Nee, ja, da kann ich gut mitgehen. Was wünschst du dir noch von deiner Kirche?
Ich wünsche mir, dass wir stärker mit Theologie, also nicht nur immer auf Schöpfung gehen, sondern zu gucken, was hat es mit Christus zu tun? Was hat es auch mit Menschenbild zu tun?
Was hat das mit meinem Glauben zu tun?
Richtig. Ja. Und dann auch zu gucken in unseren Strukturen, also räumen wir sozusagen der Klimakrise die Relevanz ein, die sie eigentlich haben müsste. Ich erlebe, dass wir viel mit Strukturdebatten beschäftigt sind. Das ist für mich eine auf sich selbst verkrümmte Institution teilweise. Und da den Blick zu heben und in die Welt zu gucken und zu sehen, wie können wir uns einbringen, das finde ich total wichtig. In Strukturen würde das für mich bedeuten, dass es zum Beispiel in Kreiskirchenräten und Landeskirchenräten, dass es da Umweltbeauftragte gibt.
Ja.
Und dass dieser Mensch dann ein Vetorecht hat und alle Beschlüsse, die gefällt werden, dann nochmal sozusagen in die Beratung gehen können, wenn es Umweltbedenken gibt.
Also immer mit der Brille nochmal auf alles drauf
schauen. Genau, mit dieser Brille auf alles drauf zu gucken, weil es einfach unser ganzes Leben betrifft. Und diese Menschen zu schulen, diese Menschen zu vernetzen und auch den Gemeinden zu sagen, wir wünschen uns das auch für die GKRs. Wir können es euch nicht vorschreiben, aber wir wünschen es uns.
Für die Gemeindekirchenräte. Wir müssen immer aufpassen, wenn wir hier kirchlich sprechen, reden wir mit Abkürzungen und mit Schlagworten, die nicht immer für alle verständlich sind. Also die Gemeindekirchen Räte, die quasi die Abstimmungsgremien sind und die demokratische Macht auch haben in den Kirchgemeinden.
Ich wünsche mir wirklich von Kirche auch diese theologische Arbeit.
Ja,
also dieses,
stimmt,
was wir jetzt gerade sagen, eigentlich müsste es ein Uranliegen von ChristInnen sein, das zu untermauern. Und da bin ich selber auch am Anfang. Also wenn ihr da in die Community hinein, wenn ihr da Ideen habt, Anregungen, da arbeite ich dran.
Definitiv. Okay, ja, wenn du jetzt gerade die Community ansprichst, Lydia, ich habe tatsächlich auch ein paar Rückmeldungen bekommen. Wir nehmen nicht alle auf, aber exemplarisch wird es jetzt auch nochmal um die Energiekrise gehen. Ja. Das ist ja das, was uns gerade alle beschäftigt, was eigentlich täglich die Nachrichten flutet und was uns vermutlich allen auf die eine oder andere Weise Bauchschmerzen bereitet. Und da haben wir eben auch die gleiche Debattenprobleme, wie wir sie an anderen Stellen der Klimakrise haben. Das Besondere an Debatten zu cleaner Energie oder auch Pandemie und ähnliches ist, dass es einen Rahmen gibt, ich zitiere jetzt aus der Community, den man nicht sprengen kann. Physikalische Gesetze kann man nicht ändern. Bei anderen Themen ist es anders. Auch die bewegen sich in einem gesetzlichen Rahmen, also wie Sterbehilfe oder auch andere brisante Themen. Aber die kann man rein theoretisch gut und schnell ändern. Ein neues Gesetz, eine neue Grundgesetzänderung. Und dann bei der Klimakrise, bei der Energiekrise sieht es schwieriger aus. Die Frage an dich, wie kann ich das am besten mit anderen diskutieren? Was sollte ich mir dazu an Wissen anschaffen, damit es gut funktionieren kann?
Also das ist ja auch so ein bisschen das, was wir vorhin schon mal hatten, die Frage nach den Fakten. Und mir hilft da sehr ein Satz, also alle Menschen haben das Recht auf ihre eigene Meinung, aber nicht auf ihre eigenen Fakten.
Ja, sehr schön.
Es ist einfach so, dass sich die Fachwelt einig ist, dass sozusagen der problematische Teil des Klimawandels, der Klimakrise, menschengemacht ist. Ich kenne Menschen auch in meinem Umfeld, die öffentlich-rechtliche Medien grundsätzlich ablehnen und mit denen es grundsätzlich sehr schwierig ist, über Dinge zu sprechen, auch zum Beispiel über Krankheiten, weil sie der Meinung sind, dass Gott grundsätzlich alles heilen kann, wenn man nur zum richtigen Pfarrer geht, der dann dafür betet. So, und dann sage ich mir immer, ich teile dieser Person meine Sorgen mit. Ich teile ihr mit, was ich beobachte. Das beobachtet sie teilweise auch. Also, dass Bäume zum Beispiel sterben oder dass es wochenlang nicht regnet im Sommer. Und dann habe ich sozusagen für mich das auch durch die Kenntnis meiner Fakten abgesichert. Ich weiß, es ist nicht nur mein Gefühl, das mich da bedrückt, sondern es ist tatsächlich, ich sage mir dann immer, ich muss diese Person nicht überzeugen. Mit manchen Menschen kann ich einfach nicht mehr faktenbasiert sprechen. Das ist ein ganz großes Problem für die Demokratie auch. Das betrifft ja auch nicht nur diesen Punkt, sondern ganz viele andere Punkte. Ich sage dann der Person, dass ich nicht einverstanden bin. Gerade wenn die jetzt irgendwas postet oder auf ihrem Status, dann, wenn ich Zeit habe, widerspreche ich, suche da auch mal Fakten raus und weiß gleichzeitig, dass es sehr, sehr schwierig ist, an diese Menschen ranzukommen.
Ja, ich denke mir mittlerweile, vielleicht ist es auch einfach eine Überschätzung, eine Selbstüberschätzung, wenn wir glauben, wir können alle mitnehmen. Das ist nicht möglich.
Das müssen wir auch gar nicht.
Genau.
Wir müssen, um den Wandel zu schaffen, brauchen wir eine Mehrheit. Diese Mehrheit wächst, was sehr erfreulich ist. Und ich vertraue darauf, dass es genügend vernünftige Menschen in dem Umfeld dieser Personen gibt, die auch bei anderen Themen immer wieder ins Gespräch kommen mit diesen Personen. Ich bin nicht die Einzige. Mir ist es wichtig, wenn andere dabei stehen, also wenn in einem Gespräch, dass ich dann offen sage, ich teile das nicht. Ich weiß, dass es anders ist. Und ich muss es auch nicht jedes Mal sofort mit einem Fakt unterlegen.
Ja.
Ne? Das ist auch total wichtig, sondern einfach auch nur zu sagen, ich bin nicht einverstanden mit dem, was du sagst. Dass manche sozusagen Wissenschaft oder auch Fakten so ablehnen, das ist ein großes Problem, das nicht nur die Klimakrise beschäftigt.
Genau, und ich denke auch, also da wirklich zu schauen, wir schaffen uns einen Grundpool. Ich würde jetzt an der Stelle, finde ich, passt es auch ganz gut. Es braucht ein Grundwissen, es braucht Grundfakten und auch unser Produzent Stefan Erbe hat da einen Buchtipp mit reingegeben, wer sich zum Beispiel jetzt zu erneuerbaren Energien wirklich mal erkundigen will, wem es zu viel ist, wenn da von Kraftwerken und von Gaswerken und von erneuerbaren Energien geredet wird und von Grundlast und man weiß eigentlich gar nicht, wovon sprechen die, irgendwie ist das alles komisch, sind das eigentlich die Debatten, die geführt werden müssen, kann ich natürlich nur wissen, wenn ich informiert bin. Da das Buch Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden von Christian Holler, Joachim Gaukel, Harald Lesch, Florian Lesch, können wir da gut empfehlen, um sich einfach selbst eine Grundlage zu schaffen. Und ich glaube, davon befreit uns niemand. Deswegen finde ich Buchtipps und weiterführende Links, Fortbildungen immer sinnvoll. Und ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, wenn wir uns damit beschäftigen wollen. Hast du vielleicht ein Buch, das du empfehlen würdest, damit man, was auch grundsätzlich die Klimakrise betrifft, man sich so einen Faktenpool schaffen kann, auf den man auch wirklich fundiert zurückgreifen kann für Diskussionen?
Was ich vorhin ja schon sagte, es ist immer gut sozusagen zu gucken, was bedeutet es für mich hier und heute? Die Eisbären sind niedlich, aber die sind auch weit weg. Und zu gucken, was bedeutet es hier und heute? Und da ist dieses Buch Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Es hat auch Preise gewonnen. Es ist von Nick Reimer und Thoralf Staudt geschrieben. Und das hat mehrere Kapitel. Eins zu Klimamodellen, eins zum Menschen, zur Natur, Wasser, Wald, Städte, Küste, Verkehr. Also da gibt es verschiedene Kapitel, die nochmal beleuchten, was bedeutet es jetzt konkret konkret. Und die haben auch mehrere Szenarien, also diese 1,5 oder 2 Grad. Da wird eben auch nochmal sehr gut deutlich, dass jedes Zehntel Grad hilft. Also das finde ich auch nochmal total wichtig zu sagen.
Okay, danke. Also das auf jeden Fall, die genau. Zwei Literaturtipps von uns.
Ja.
Eine weitere Frage betraf jetzt auch Emotionen. Mhm. Wir haben wir sie vielleicht auch zu viel? Wie können wir mit den Emotionen besser umgehen in Form von, vielleicht auch von positiven Erfahrungen sprechen? Mhm. Also, dass wir nicht nur sagen, darauf muss verzichtet werden, muss ich eingeschränkt werden. Als ganz plakatives Beispiel, weniger Autofahren. Genau. Kann ich jetzt natürlich, wenn ich beispielsweise in eher ländlichem Gebiet lebe, vielleicht nicht gut hören, weil da ganz furchtbar ausgebauter Verkehr, ja, ich kenne Gegenden, da fährt ein Bus am Tag oder so, ja, kann man natürlich schlecht hören. Was soll ich da jetzt auch noch drauf verzichten sollte? Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich was anderes, ob ich jetzt wieder von diesem, das darf nicht spreche oder Visionen für und mit den Menschen entwickeln, wie es gut sein kann. Also weil wenn man sich diese schon entstandenen Fahrradstädte, gerade auch in den skandinavischen Ländern anschaut, wo Entschleunigung möglich wird durch viel Grünfläche, wo der Einzelhandel und die selbstständigen Menschen gestärkt werden, weil Cafés entstehen, weil man zusammenkommt, Gemeinschaft wird gestärkt und Gesundheit, einfach weil man viel bessere Luft wieder hat. Also das sind so positive Dinge, die jedem von uns gut tun würden, jeder und jedem von uns. Und es ist für mich immer schöner, darauf hinzuarbeiten, also auf eine Vision, wo wir wissen, es wird uns besser gehen, als nur in Verzichtsdebatten zu sein. Mhm. Aber wenn wir vom Verzicht sprechen, dann bleibt natürlich die Frage, wo ist es auch wirklich Verzicht? Mhm. Also es ist ein Unterschied, ob ich im ländlichen Raum lebe und wirklich auf mein Auto angewiesen bin, um zur Arbeit zu kommen und zum nächsten Supermarkt, jetzt mal ganz platt gesagt, oder ob ich darüber nachdenken muss, ob mein Zweit- oder Drittwagen aufgegeben werden muss. Und ich finde, wir führen gerade in Deutschland aktuell oft vermeintliche Verzichtsdebatten, die in Wirklichkeit eben keine Verzichtsdebatten sind, sondern Verschwendungsdebatten und dass wir da vielleicht aufhören müssten, das zu tun. Und dadurch, dass wir so viel eigentlich von diesen Verschwendungsdebatten führen, sprechen wir dann nicht über die Verzichtsdebatten, die tatsächlich nötig sind. Also die Menschen, die wirklich am Ende des Monats den Euro umdrehen müssen, ja, und gerade gucken müssen, kann ich mir eigentlich noch Nudeln mit Tomatensauce leisten? Darüber reden wir viel zu wenig, finde ich, und dafür viel zu viel über das, was eigentlich kein Verzicht ist. Wie nimmst du das wahr und wie stehst du dazu?
Genau, also das nehme ich ähnlich wahr. Es ärgert mich, wenn jetzt gesagt wird, dass VerbraucherInnen die gestiegenen Kosten nicht mehr tragen können, weil das nicht auf alle VerbraucherInnen zutrifft. Natürlich gibt es Menschen, die von Armut bedroht sind oder auch in Armut leben und die man unterstützen muss. Aber es gibt auch sehr viele VerbraucherInnen, die sich das leisten können. Und wir befinden uns ja gerade in einer Krise. Ich finde, da ist es auch zumutbar, dass man das merkt am Ende des Monats, dass wir gerade in einer Krise leben. Und das ist auch eine wesentliche Forderung der Klimadebatte. Es muss natürlich auch um Umverteilung gehen. Diese durchschnittlich 10 Kilo Emissionen pro Kopf in Deutschland sind sehr unterschiedlich verteilt. Es gibt natürlich Menschen, die liegen weit darüber und es gibt Menschen, die liegen weit darunter. Es geht darum, dass wir über Freiheit reden. Darf ich alles sozusagen kaufen oder tun, was ich mir leisten kann? Bin ich bereit, mich auch mal selbst zu beschränken? Und mir wird viel auch so gesagt, ja, und man soll nicht von Verzicht, das sind neue Freiheiten. Aber es fühlt sich ja am Anfang an wie Verzicht. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt vegetarisch leben. So, und da haben wir ja im Kirchenkreis wunderschöne Möglichkeitsfenster. Also zum Beispiel mit Fastenzeiten, dass man sagt, okay, ich meine, es kostet ja auch unheimlich viel Energie, sozusagen ständig zu wissen, eigentlich könnte ich oder müsste ich anders leben. Zu sagen, okay, ich brauche ein Auto, aber dafür reduziere ich meinen Fleischkonsum drastisch oder die tierischen Lebensmittel oder meinen Konsum oder ich fliege nicht mehr oder es gibt ja total viele verschiedene Sachen. Also ich wünsche mir einfach so eine Entsprechung im Lebensstil, zu sagen, ich habe kapiert, wir müssen was ändern und ich fange jetzt bei mir an und hoffe, dass es Kreise zieht. Und diese positive Vision, also da bin ich total bei dir. Ich finde auch, also wenn man es ausprobiert, auch jetzt mit dem 9-Euro-Ticket oder wir sind dieses Jahr mal in den Urlaub gefahren mit dem Zug, das ist mit Kleinkind sehr viel entspannter als mit Auto, weil man sich da bewegen kann, man kann zusammen spielen, man kann sämtliche Sachen zusammen machen und wenn man sich einmal dazu entschieden hat, ist es dann auch leicht. Also dann kommen halt diverse Ziele nicht in Frage, aber es gibt genügend schöne Ziele, wo man mit dem Zug hinfahren kann.
Und ich glaube einfach schauen, was ist gerade für mich dran? Richtig. Ich glaube, also ich erlebe viel die Menschen, die sich geißeln und sagen eigentlich nie genug, darf ich das noch? Und denen es jetzt auch völlig egal ist. Und ich glaube, da tut's gut, wenn wir anfangen, uns miteinander auszutauschen, ohne anzugreifen, was können wir ändern in unserem privaten Leben und dann hoffentlich trotzdem auch im Großen, große Klimadebatten führen. Lydia, für mich bleibt jetzt an der Stelle zum einen Danke zu sagen für das Gespräch mit dir. Es war sehr bereichernd. Ich finde es immer wieder schön, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen. Und zum Abschluss unserer Folgen fragen wir unsere Gäste immer nach einem Geheimnis, das vielleicht noch nicht unbedingt von ihnen bekannt ist, was aber trotzdem in Ordnung ist, mit uns zu teilen. Also nehmen wir gerne einen Moment. Was möchtest du uns heute im Kirchgeflüster flüstern?
Tatsächlich habe ich mich schon auf diese Fragen vorbereitet.
Ja, du hast schon.
Okay, alles klar. Genau. Ich lebe teilweise eine sehr archaische Form von Religion, weil ich dem Regengott Opfer bringe. Und zwar, wenn es jetzt heiß ist im Sommer, dann nehme ich absichtlich, also auch wenn es draußen aussieht, als würde es sofort anfangen, stark zu regnen, nehme ich keinen Schirm mit, keine Regenjacke.
Oh ja, okay. Also ich würde dazu sagen, ich finde dich ja fast ein bisschen rebellisch und provokant dann quasi. Also Regengott, der Gott, also ich weiß ja, wie du es meinst, es ist alles der eine und manchmal forderst du also ein bisschen heraus.
Ja, ja. Okay. Man muss es doch alles echt mit Humor nehmen, weil es sonst, ja. Ja.
Genau. Okay, sehr schön, Lydia. Dann freue ich mich darüber. Ja. Und für alle, die heute zugehört haben, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Da wird es ganz besonders spannend. Da werde ich mit Sarah Vecera zum Thema Wie ist Jesus eigentlich weiß geworden? Rassismus in der Kirche sprechen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei bis Ende November. Macht's gut.
Kirchgeflüster, der Podcast der Online-Kirche.